This podcast is brought to you by LMU Munich.
Also herzlichen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Ich bin ein bisschen beeindruckt davon, dass Herr Arnold und Eckart und Herr Gleixner mich eingeladen haben, einen Begrüßungs- oder Eröffnungsvertrag zu halten. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das tun? Und der Vorschlag hier ist einfach sozusagen ein Standpunkt aus der Informatik. Ich denke, das dürfte nicht nur meine eigene Meinung wiedergeben, aber vielleicht die Denkweise der Informatiker wiedergeben. Also wie sieht man die Digital Humanities in der Informatik? Was ist das? Was soll es werden? Was soll heute getan werden? Und ich habe hinzugefügt, Denkanstoß, weil wahrscheinlich werde ich heute Abend besser wissen, worum es geht, als ich mit meinem Titel im Moment behaupte oder den Eindruck gebe, dass ich weiß, worum es geht. Also ich glaube, meine Antwort ist wie folgt. Heute, derzeit, geht es bei den Digital Humanities vorwiegend um zwei Punkte. Datenanalyse zum einen und Bürgerwissenschaft oder auf Englisch Citizen Science zum anderen. Und ich möchte gerne ein bisschen kurz darüber reden. Also zunächst einmal, warum derzeit? Also wie Herr Gleixner gesagt hat, alles verändert sich sehr schnell und die Nutzung der Technik und der Informatik auch. Und es ist durchaus möglich, dass die Digital Humanities in absehbarer Zeit ein bisschen was anderes werden. Aber ich glaube, heute geht es primär vorwiegend um Datenanalyse und Bürgerwissenschaft. Und warum? Also das schließt natürlich interessante und sicherlich wertvolle andere Ansätze nicht aus. Aber ich glaube, dass es primär um diese zwei Gebiete geht, aus den folgenden Gründen. Also zunächst einmal, die Datenanalyse hat seit vermutlich 20 Jahren gewaltige Fortschritte geleistet und interessanterweise wohlbemerkt angefangen in der Praxis und nicht so sehr in der akademischen Welt. Also diese Welle fing an mit Unternehmen wie Google und Amazon, um zwei großen zu nennen, und dann kam es langsam rüber in die akademische Welt, wo die Methoden weiter untersucht worden sind. Und die Erfolge sind sogar für Informatiker, die schon eine Ahnung von der Datenanalyse haben oder hatten, die Erfolge sind einfach überwältigend und also kaum zu verstehen, dass es so viel gegeben hat. Also ich könnte natürlich länger darüber reden, was sind die Gründe und warum die Datenanalyse so viel erreicht hat. Ein der Gründe ist natürlich, dass die Daten verfügbar sind. Die Computer sind vernetzt. Wir wissen das alles, wenn wir einen Forschungsartikel brauchen oder wenn wir eine Referenz suchen, geht es so schnell wie nie zuvor. Also ich kann in 10 Minuten dieselbe Literatur sammeln auf meinem Gebiet, wie zur Zeit meiner Promotion ich vielleicht in einem Monat oder 3 Wochen dafür nötig gehabt hätte. Also die Daten sind da, die sind immer mehr da, die werden zur Verfügung gestellt. Ein zweiter Grund ist natürlich, also das ist ein der Leitmotive der Entwicklung in der Informatik, das ist einfach die stetig wachsende Leistungen der Computer, die ermöglichen, dass man Dinge laufen lässt, die ganz viel Zeit nehmen. Also in einer Lehrveranstaltung zur Datenanalyse in der Kunstgeschichte haben mir Studenten erzählt, dass sie über Cloud-Dienste, die noch dazu für Studenten für sie kostenlos waren, haben sie mehrere 10 Stunden an Rechenkraft, die von Unternehmen wie Microsoft und anderen zur Verfügung gestellt wurden, einfach benutzt. Und das ist etwas, das vor nicht so langer Zeit einfach nicht machbar gewesen wäre. Also man hat einfach den Zugang zu solchen Rechenleistungen nicht gehabt. Und ein dritter Grund hat mit Bürgerwissenschaft zu tun. Die ganze Datenanalyse, die erfolgreich ist, beruht auf das Sammeln von Daten. Also Google und Amazon sind vor allem oder unter anderem zu einem ganz wesentlichen Grund deswegen erfolgreich, weil sie Daten von Menschen sammeln. Und das ist die Idee der Bürgerwissenschaften, dass man Menschen an Forschungsprojekten beteiligt und dass man dadurch auch an Daten kommt, die man vorher nicht hatte. Also Datenanalyse, worum es geht in der Datenanalyse. Punkt 1, Analysemethoden aus verschiedenen Bereichen. Herr Gleixner hat die sozialen Netzwerkanalyse genannt oder die Netzwerkanalyse, die aus den Sozialwissenschaften kommt, genannt. Das ist ein Gebiet unter vielen und ich habe da aufgelistet Statistik, Computerlinguistik, die Netzwerkanalyse, die ursprünglich aus den Sozialwissenschaften kommt, die übrigens von Google anfangs aufgegriffen wurde und den ersten Algorithmus von Google geliefert hat. Data Mining, maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen ist derzeit in der Praxis extrem erfolgreich und neuerdings als Unterbereich von maschinellem Lernen neuronale Netze. Also es ist ein Riesengebiet, das eigentlich keine Fachperson überblicken kann. Also die Schwierigkeit, die mathematische Schwierigkeit bei all diesen Gebieten ist so, dass eine Informatikvorlesung ohne den Anspruch, die Mathematik vollständig zu behandeln und die Beweise zu geben, einfach die Methoden zu erklären, auf einem Teilgebiet von dieser Liste von Gebieten würde ich wahrscheinlich und meine Kollegen auch mehrere Jahre benötigen, um überhaupt eine halbwegs vernünftige Mastervorlesung halten zu können. Und warum betone ich das? Einfach, um klarzumachen, dass die Geisteswissenschaftler, die vielleicht nicht daran gewöhnt sind, mit Mathematik und mathematischen Methoden zu arbeiten, eigentlich nicht in einer anderen Lage sind als wir Informatiker, die ein mathematisches Training bekommen haben und die eigentlich diese Dinge sollten verstehen können. Also es ist extrem breit, das sind extrem verschiedene mathematische Ansätze, also die Netzwerkanalyse hat mit Statistik eigentlich sehr wenig zu tun und die Statistik hat wiederum mit der Computerlinguistik auch wenig zu tun, wenn man auch in der Computerlinguistik Statistik benutzen kann. Also wir haben da ein extrem breites Spektrum. Und die große Schwierigkeit und die Kunst auf diesem Gebiet ist einfach, erkennen zu können, was benutzt werden kann und wofür. Und das ist eben eine sehr schwierige Aufgabe. Also es wurde den Masterstudiengang, eigentlich Elite-Masterstudiengang Data Science genannt. Das ist gegründet worden mit bayerischen Fördermitteln. Und das ist gegründet worden vom Institut für Statistik und vom Institut für Informatik, eben mit dem Ziel, ein bisschen zu überbrücken und vielleicht nicht alle dieser Gebiete der Datenanalyse, aber einigen verständlich zu machen und Studenten auszubilden, die da nicht nur in Statistik und nicht nur in Informatik, sondern überbrücken, einiges verstehen und anwenden können. Also es gibt viele Bestrebungen in die Richtung, aber meine erste Bemerkung ist, ein extrem breites Spektrum an mathematischen Methoden, von denen einige eigentlich schwierig sind. Auch für Leute, die eigentlich das sollten verstehen können. Das zweite sind Visualisierungsmethoden. Also Datenanalyse ohne Visualisierung bringt nichts, das wissen wir alle. Wenn man zum Beispiel nach einer Wahl keine schönen Grafiken in den Nachrichten bekommt oder in der Zeitung, kann man einfach nicht verstehen, worum es geht. Dieselbe Tabelle, eine Tabelle, die dieselbe Zahlen wiedergeben würde, wäre fürs menschliche Gehirn einfach nicht verständlich und nicht erfassbar. Also Sinn und Zweck der Visualisierung ist etwas sichtbar zu machen, was in den Zahlen steckt. Und das ist ein altes Gebiet, also seit dem Anfang der Statistik beschäftigt man sich damit. Aber dieses Gebiet hat in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel Aufwind bekommen, Und es findet auf dem Gebiet ganz viel Forschungen statt, mit beeindruckenden und nicht immer verständlichen Ansätzen, die getestet werden. Und was ich an dieser Stelle betonen möchte, ist die Notwendigkeit, naja, den Stand der Forschung auf diesem Gebiet versuchen zu kennen und mit diesem Stand der Forschung zu arbeiten. Und einfach ist es nicht. Es gibt da auch Visualisierungsmethoden, die sehr gewöhnungsbedürftig sind. Damit man sie versteht und diese Methoden einsetzen, ist auch eine große Herausforderung auch für Informatiker. Also immer mehr Methoden, die nicht für alles gut sind, und das ist eine zweite Herausforderung. Der dritte Punkt, den ich gerne machen möchte, sind bei der Verwendung von Datenanalysemethoden, was ich Kernfragen nennen würde. Und ich hoffe, dass niemand sich ein bisschen wie ein Student fühlt, aber ich würde mit Studenten genauso oder mit Doktoranden oder mit Kollegen, mit Wissenschaftlerkollegen genauso reden. Ich denke, die erste Frage, wenn man eine Methode der Datenanalyse verwendet, ist, wofür ist eine bestimmte Methode relevant? Also es ist nicht so, dass jede Methode in sinnvoller Weise für alles Mögliche verwendet werden kann. Also ich sehe da Statistiker im Raum und wenn Leute das wissen, das sind die Statistiker und die Statistiker haben in der Regel ganz viele Probleme damit, wenn Nicht-Statistiker Statistikenmethoden benutzen, weil die Statistiker verstehen, worum es geht und welche Voraussetzungen eine wissenschaftlich fundierte und sinnvolle Nutzung einer Methode verlangt. Und wenn zum Beispiel ein Informatiker, so wie ich, eine Methode der Statistik verwendet, gibt es eine Art semantische Verschiebung, die dazu führt, dass ich das ein bisschen zu locker mache. Also der Punkt ist hier die Betonung, dass nicht die Nutzung von jeder mathematischen Methode sinnvoll ist, wissenschaftlich sinnvoll ist. Und leider habe ich in letzter Zeit auch im Münchner Raum immer wieder Sachen gesehen, die den Anspruch hatten, Digital Humanities zu sein. Und ich muss einfach sagen, dass man, das war manchmal wissenschaftlich und mathematisch betrachtet Quatsch. Und das dürfen wir nicht tun, das ist nicht leicht und das verlangt ziemlich viel. Und insbesondere, wenn die Methoden neu sind, ist es gar nicht so klar, wofür man die Methoden benutzen kann. Der zweite Punkt vertieft ein bisschen den ersten. Jede dieser Methoden ist eine, naja, das menschliche Gehirn ist viel eingeschränkter, als man denkt. Also das menschliche Gehirn kann Wunder vollbringen, also das will ich gar nicht bestreiten. Aber gleichzeitig sind unsere Gehirne sehr beschränkt. Also wir können zum Beispiel in der Breite nicht so viel erfassen, wie oft nötig wäre. Also Größenordnung bis zu 100 Datensätze kann man, oder 100 Menschen kann man in Erinnerung haben und wissen, worum es geht. Also das wissen diejenigen unter uns, die lehren. Aber sobald man mit zu vielen Menschen, Studenten, Datensätze zu tun hat, verliert man den Überblick. Und das ist eine große Einschränkung vom menschlichen Gehirn. Und die meisten oder alle diese Methoden, die aus verschiedenen Gebieten der angewandten Mathematik kommen, haben den Zweck, in verschiedenen Weisen Überblicke zu geben. Und diese Überblicke beruhen auf Hypothesen. Und wenn die Hypothesen nicht erfüllt sind, ist es sehr, sehr, sehr fraglich, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Methode zu nutzen. Also das beste Beispiel, da muss man nicht viel Statistik verstehen. Ein Durchschnitt ist nicht unbedingt etwas relevant. Also wenn ich einen Durchschnitt der Körpergröße von Schülern in eines gewissen Alters betrachte, das ist sicherlich aussagekräftig, einfach aus dem Grund, dass wir ziemlich genau wissen, wie die Verteilung der Körpergröße ist. Aber wenn man einen Durchschnitt zum Beispiel von Einkommen in einem Land berechnet, es gibt eben keine Normalverteilung. Es gibt weniger Leute, die extrem viel verdienen. Und das führt dazu, dass eigentlich vielleicht der Durchschnitt wenig bedeutet. Und mit diesem Beispiel, das wir alle kennen, weil es gehört zur allgemeinen politischen Kultur, will ich nur hervorheben, dass es bei jeder der Methoden aus den Gebieten, die oben genannt sind, ähnlich ist. Also es gibt eigentlich notwendige Hypothesen, die Richtigkeit, die Wissenschaftlichkeit der Methode belegen, und wenn diese Hypothesen nicht erfüllt sind, dann kann ganz schnell eine Datenanalyse keinen Sinn haben. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir haben, und insbesondere wir Akademiker, weil wir sind mehr auf die Entwicklung von Methoden fixiert als auf die Überprüfung der Hypothesen in der Praxis. Und Digital Humanities ist Praxis und nicht nur Methodenentwicklung. Der dritte Punkt ist die Datengewinnung. Also das ist genau der Punkt, wo diese Unternehmen wie Amazon und Google erstaunlich erfolgreich gewesen sind. Vielleicht als Nebenbemerkung, ganz viele Leute gehen davon aus, dass das Hauptgeschäft von Amazon nicht der Verkauf von Waren ist, sondern das Sammeln von Daten. Also der Verkauf von Waren ist ein Mittel zum Zweck. Das Hauptgeschäft von Amazon ist das Sammeln von Daten. Und das Sammeln von Daten ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Also ich denke nur an die Zeiten vor dem Web und vor dem Internet, wie schwierig es war, zum Beispiel eine ganz kleine Umfrage unter Studenten durchzuführen. Und das ist jetzt mit den ständigen Vernetzung, die wir haben, einschließlich über solche Geräte, die wir mehr oder weniger ständig bei uns haben. Also das sind ganz viele neue Möglichkeiten, und ich denke, für die Wissenschaft eben Bürgerwissenschaft. Und damit habe ich also vielleicht noch ein Punkt über die Datenanalyse. Ich glaube, eine ganz wichtige Arbeitsweise, und ich wette, dass es auch in den Digital Humanities gelten sollte, müsste, also da spricht der Informatiker und versucht ein bisschen sein Glaubensbekenntnis zu vermitteln. Es geht um generische Methoden. Also wenn jemand eine absolut beeindruckende Studie in der Geschichte unter Verwendung einer Methode durchführen würde und hervorragende Ergebnisse sammeln würde, wäre es bestimmt sehr schön. Aber wenn die Methode nur einmal benutzt werden kann, dann ist es vielleicht nicht so großartig. Also was insbesondere die Vertreter der Datenanalyse erzielen, sind Methoden, die man immer wieder in verschiedenen Kontexten für verschiedene Studien benutzen kann. Und ich glaube, es reflektiert auch einen Wandel in der Wissenschaft, einen Wandel, der in Fächer wie Ingenieurwissenschaften, Mathematik schon stattgefunden hat und möglicherweise in den Humanities, in den Geisteswissenschaften ein bisschen weniger fortgeschritten ist. Also es geht immer mehr in der Wissenschaft darum, dass wir Methoden haben, womit wir der Reihe nach ganz viel abhacken können. So macht man Karriere, und nicht mit Geistesblitze, die einmal ermöglichen, etwas zu finden. Also damit bekommen Doktoranden bestimmt keine gute Chance für die zukünftige Karriere. Ich sehe die Gefahr da, nach der Suche nach generischen Methoden, dass man möglicherweise sein Anwendungsfach vom Augen verliert. Also vielleicht, dass der Historiker zu sehr Methoden sucht, die immer wieder anwendbar sind, statt sich in einer Epoche, in einer Fragestellung der Geschichte zu verankern und dort zu arbeiten. Aber ich denke, das gehört auch gesagt. Der zweite Punkt ist, ich bin absolut überzeugt, dass nichts zu erreichen ist ohne eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen natürlich Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler, je nachdem, wie man Digital Humanities dekliniert, Informatikern, Computerlinguisten und Statistikern. Und ich denke, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also die Kollegen aus der Informatik, ein Ingenieurfach und ich auch, wir tun es uns sehr, sehr schwer, mit Geisteswissenschaftlern zu reden, weil die wissenschaftliche Kultur eine andere ist. Und warum betone ich das? Einfach, weil es so ist. Wir sind bestimmt für Historiker auch nicht ganz bequem und einfach. Aber ich glaube, dass der Erfolg der Etablierung der Digital Humanities in München, und darum geht es in diesem Workshop, als Voraussetzung hat, dass wir zusammenkommen und irgendwie es schaffen, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, und deswegen sage ich das, dass die Herausforderung eigentlich viel größer ist, als man denkt. Und ich würde sogar davon ausgehen, dass wir in Europa mit der traditionellen deutschen Universität möglicherweise im Nachteil sind. Also darüber können wir noch reden, wenn jemand interessiert ist. Bürgerwissenschaft, die Überleitung dazu ist einfach das Datensammeln. Die Bürgerwissenschaft ist entstanden, vor allem in der Biologie, in der Phänologie, in der Untersuchung von wie Pflanzen und Lebewesen in ihrem natürlichen Umfeld sich entwickeln und verändern. Das ist ein Mittel, das ist ein Werkzeug zum Datensammeln durch die Einbindung typischerweise von Gymnasiallehrern und Gymnasiasten oder einfach auch von Laien, also man denkt nur an die Birdwatchers im englischsprachigen Raum. Also das ist ein Ansatz, wo man ganz viele Leute gewinnt, um Dinge zu tun, die man einfach selbst als Wissenschaftler nicht tun kann oder nicht tun könnte oder die einfach zu teuer wären und möglicherweise auch nicht ganz objektiv wären, wenn man bezahlte Leute aufs Feld schicken würde, um Daten zu sammeln. Also man kann Daten sammeln durch seine Zeitgenossen, die man für eine wissenschaftliche Untersuchung gewinnt. Das beste Beispiel dafür derzeit ist die Astronomie. Amateurastronomen werden immer mehr an wichtigen Entdeckungen und auch wissenschaftlichen Publikationen beteiligt, einfach weil der Himmel so groß ist, dass die berufstätigen Wissenschaftler nicht in allen möglichen Himmelsrichtungen gucken können und sie würden zum Beispiel die Entstehung oder Veränderung von Sternen gar nicht beobachten können, alleine, wenn nicht Amateurastronomen beteiligt wären. Also es ist ein Gebiet, wo die Bürgerwissenschaft sehr, sehr erfolgreich ist. Man kann auch, das ist ein bisschen erstaunlich, wie gut es geht, man kann auch durch Spieler sowas tun und mit Kollegen der Kunstgeschichte, unter anderem unter der Computerlinguistik und Linguistik, haben wir ein Projekt gehabt und wir haben eine Spielplattform im Web realisiert und wird weiter betrieben und wir lassen Leute spielen und wenn die Leute spielen, werden Daten gesammelt, die automatisch zur Verbesserung, also zunächst zum Aufbau und dann für ständigen Verbesserung einer Kunstsuchmaschine benutzt wird. Was man auch tun kann, ist, dass man Menschen mit besonderem Interesse beteiligt. Also wir haben in den letzten Monaten eine neue Plattform gestartet, Stichwort Artisan. Und das ist eine Plattform, wo Leute, die Interesse daran haben, Datenanalyse auch mit schwierigen Methoden durchführen können, um die Kunst des langen 19. Jahrhunderts in Europa zu untersuchen. Also es ist bestimmt nicht etwas für jede Frau und jeder Mann. Das verlangt schon ein gewisses Interesse für die Kunst des 19. Jahrhunderts, die europäische Kunst des 19. Jahrhunderts und auch ein Interesse für die Datenanalyse. Nun, es gibt viele Leute, die solche Interesse haben und unter anderem unsere Studenten und wir benutzen die Plattform in der Lehre. Also Bürgerwissenschaft ist auch ein Ansatz, womit man Studierende an Forschungsprojekte beteiligen kann. Ich glaube, dass es auch eine neue Form der Hochschullehre. Also was im Moment passiert, ist, dass die Hochschullehre sich gewaltig verändert. Diejenigen hier im Saal, die so wie ich lehren, merken vielleicht, dass immer mehr Studenten nicht unbedingt zu jeder Lehrveranstaltung hingehen. Es ist eine Entwicklung, die auch mit dem Internet zu tun hat, die nicht unbedingt erfreulich ist. Aber das hat auch damit zu tun, dass ganz andere Erwartungen an der Lehre aufgekommen sind und die Menschen wollen was anderes und die Bürgerwissenschaft ist ein Mittel auch für eine Öffnung der Hochschule eine andere Form der Hochschule, die die Räume und die Mauer der Hochschule verlässt oder sich davon befreit. Und vielleicht ein paar Gedanken, würde ich liefern, oder wie ich das sehe, wie kann man die Digital Humanities in der Forschung etablieren? Ich würde diese drei Punkte vorschlagen. Ich denke, es muss mit Inhalten anfangen, also nicht mit irgendwelchen Gründungen von Zentren oder Lehren, Einrichtungen. Ich denke, es muss mit Forschungsthemen, Forschungsschwerpunkten anfangen, die ein paar Leute zusammenbringen. Ich glaube, man muss die Computerlinguisten, Informatiker und Statistiker für geisteswissenschaftlichen und vielleicht auch sozialwissenschaftlichen Themen gewinnen, weil sonst wird man mit diesen vielen vielseitigen Methoden überhaupt nicht zurechtkommen können. Also das könnte ich auch nicht selbst als Informatiker tun. Ich denke, ein guter Weg ist, dass man mit Masterarbeiten und Promotion anfängt. Also ganz konkrete Promotionsthemen, vielleicht eine Form der Promotionsbetreuung, die ein bisschen mehr angeleitet ist als traditionell in den Geisteswissenschaften, also Zusammenarbeit mit dem Betreuer, Definition von einem Thema und dann natürlich Freiräume dem Doktorand geben, aber nicht nur Freiräume, also innerhalb von Schwerpunkten. In der Lehre denke ich, man muss unbedingt den Bezug zu Forschungsschwerpunkten suchen. Also der Anfang ist bestimmt nicht mit Bachelorstudiengängen. Ich würde eher mit Promotionsstudiengängen oder Masterstudiengängen anfangen für Digital Humanities. Man muss diese Kernfragen, die ich genannt habe, behandeln. Es geht nicht darum, dass die Leute ein bisschen programmieren können. Es ist ganz leicht, immer leichter. Und das bringt auch nicht viel. Also der Kernpunkt ist, welche Methode wofür und nicht, wie programmiere ich etwas mit Python oder mit R. Und der letzte Punkt, ich glaube, das wäre gut, dass man ein paar gemeinsame interdisziplinäre Lehrveranstaltungen anstrebt, wenn auch dies nicht zuletzt wegen unterschiedlichen Arbeitskulturen gar nicht so leicht ist. Also das war mein Denkanstoß. Ich hoffe, dass niemand sich zu sehr auf die Füße getreten fühlt. Wenn es der Fall ist, kommen Sie zu mir. Ich finde, Wissenschaft bedeutet, dass man streitet, mit Ideen streitet. Und ich bin sehr gerne bereit, jederzeit meine Meinung zu ändern, wenn ich gute Argumente dafür bekomme. Vielen Dank.